Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid und ich freue mich vor allem, Mann, Leute, hatten wir schön Frühling diese Woche. Das war so richtig schön rauszugehen und diese laue Luft zu fühlen und zu riechen und da merkst du richtig, wenn die Natur explodiert. Ich wohne ja Hochwald, also am Rande des Hunsrücks, da wisst ihr, da Richtung Nonnweiler, also schon in Rheinland-Pfalz. Ich weiß, ja, schwierig, aber ich liebe euch und das Saarland, aber trotzdem halt Rheinland-Pfalz. Ich mag auch Rheinland-Pfalz, man muss da auch mal fair bleiben. Also ich wohne jedenfalls da und bei uns ist das immer noch ein bisschen langsamer. Wenn ich dann hier nach Saarbrücken reinfahre oder einfach nur quasi hinterm Berg bin, da Tholey, St. Wendel, die Ecke, dann macht's plötzlich Bäm. Und wir da oben sind immer noch so 3 Wochen zurück. Aber ich liebe es. Auch bei uns hat's jetzt angefangen. Und hier in der Stadt ist ja schon richtig was los mit Blühen und Grün und allem drum und dran. Ich freue mich so sehr über den Frühling dieses Jahr. Ich weiß nicht warum. Der Winter war lang, oder? Ich finde, der Winter war länger als sonst gefühlt. Ich bin glücklich über Blühen, Frühling, Sonne, auch wenn es jetzt dann auch wieder sich zugezogen hat. Egal, wir haben es auf jeden Fall mal genossen. Genossen habe ich übrigens auch das Buch, was ich euch jetzt vorstellen möchte. Das spielt nämlich in Schweden und da geht es auch sehr viel um Natur. Allerdings nicht die nette Frühlingsblühende, sondern die Natur, die auch schon mal bedrohlich und gefährlich werden kann. Einen Thriller habe ich für euch über 4 Freunde, eine Wanderung und die tödliche Weite Nordschwedens. Das Buch von Ulf Kevensler heißt Der Ausflug, nur einer kehrt zurück. Der Einband ist in einem krachigen, knalligen, grellen Grün und mich beeindrucken die Einbände von Büchern nicht immer unbedingt, aber bei diesem fand ich das Thema auch total klasse. Es geht nämlich um die Anwältin Anna, ihren Verlobten Henrik, um Annas beste Freundin Melina und die reisen immer jeden Sommer in den Norden Schwedens, um beim Wandern in der wilden Natur den Stockholmer Alltag zu vergessen. Dieses Jahr hat sich Melinas neuer Freund Jakob der Gruppe angeschlossen und er schlägt vor, von der ursprünglichen Route abzuweichen und stattdessen in einen wilden, einsamen Nationalpark Sarek zu wandern. Und schon bald wird klar, dass die Tour alles andere als ein gemütlicher Ausflug unter Freunden wird. Jakob stiftet die Truppe zu immer weiteren, gefährlicheren Herausforderungen an. Und auch die Dynamik zwischen ihnen ändert sich. So ganz lange unterdrückte Vorwürfe und Geheimnisse kommen ans Licht und die Nerven liegen blank. Und bald geht's nur noch um eins. Wer wird nach Hause zurückkehren? Das ist eine Hammergeschichte und der Autor ist auch ziemlich Hammer. Der ist nämlich eigentlich Drehbuchautor, Regisseur und Showrunner und der hat als Komiker begonnen und dann in den letzten Jahren Dramen, Horror und Thriller geschrieben und der macht das mega, mega gut. Der Ausflug, natürlich habe ich noch die ersten Sätze für euch. Funkverkehr zwischen dem Ambulanzhelikopter und dem Krankenhaus Gallivare, 15. September 2019, 14.16 Uhr. Wir haben gerade eine Frau an der Fallstation Axte abgeholt. Ja? Sie ist unterkühlt und in ziemlich schlechter Verfassung. Gerade so ansprechbar. Verstanden. Sie hat keine Ausweispapiere bei sich und sagt immer nur, sie hieße Anna. Verstanden. Prellungen und Schnittwunden am ganzen Körper. Der rechte Arm ist gebrochen. Wir geben ihr ein paar Liter Kristalloide. Ist sie abgestürzt? Das war zumindest unser erster Gedanke. Aber sie hat auch einige Male am Hals, als sei sie stranguliert worden. Es ist schwer zu sagen. Wir machen uns bereit. Danke. Over and out. Eine ganz, ganz hammermäßige Geschichte. Ein ganz hammermäßiger Thriller. Wunderbar erzählt. Der Ausflug, nur einer kehrt zurück, von Ulf Kensler. Und ihr könnt dieses Buch kaufen als Paperback-Ausgabe, als E-Book und auch als Hörbuch. Diese Woche ist eine Studie rausgekommen, wo die glücklichsten Menschen leben. Und diese kleine Studie habe ich zum Anlass genommen, mal über das Glück nachzudenken. Ich finde, über Glück nachdenken ist irgendwie schon so ein Widerspruch in sich, aber trotzdem habe ich es gemacht und dann gleich Post von Martina dazu geschrieben. Liebes Glück, diese Woche wurdest du gemessen. Also welche Länder am glücklichsten wären, wo die glücklichsten Menschen leben würden. Und ich habe über dich nachgedacht. Darüber, dass du so flüchtig bist und dass man oft lange nach dir suchen muss. Und ich finde ja, dass du in diesen winzig kleinen Dingen der Welt bist. Ich rieche dich in den Haaren meiner Tochter, wenn sie sich an mich schmiegt. Ich sehe dich in einem prachtvollen Sonnenaufgang jetzt im Frühling. Ich schmecke dich in einem Stück Erdbeerkuchen und einem Cappuccino. Und ich höre dich, wenn ganz plötzlich im Radio Musik läuft, die ausdrückt, was ich fühle. Du bist überall in unserem Leben, in unseren Erinnerungen und in unserer Zukunft. Aber am meisten sollten wir dich wahrscheinlich in der Gegenwart suchen, denn die ist die Erinnerung von morgen. Liebes Glück, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich wünsche mir gar nicht so viel mehr von dir. Dich macht aus, dass man dich sucht und dass man dich findet, jeden Tag. Danke, dass du da bist und liebste Grüße, deine Martina. Mein Freund Arne Waag ist natürlich auch in diesem Podcast wieder mit dabei und natürlich will ich auch vom Arne wissen, was das mit dem Glück in seinem Leben auf sich hat. Wir hatten da allerdings leichte Kommunikationsschwierigkeiten gerade eben schon, weil er nicht verstanden hat, was ich tatsächlich von ihm möchte. In der Schule würde es jetzt heißen, Thema verfehlt. Ja. Weil der gute Arne, wir haben uns ein schönes Thema für heute überlegt für euch und der gute Arne hat das Thema überhaupt nicht kapiert.
Ah! Entschuldige, ja, aber die Lehrerin hat es auch nicht richtig aufgeschrieben, das Thema.
Toll, ich mache dir demnächst so ein Handout, ja, weil Factsheet sagt ja keiner mehr.
Also ich mache dir Overhead-Projektor.
Ja, genau. Es geht ums Thema glücklich sein und was uns glücklich macht, das Glück an sich und deshalb hätte dein Amerika-Urlaub vielleicht schon was mit Glück zu tun oder bist du nicht glücklich, wenn du in Urlaub fährst?
Doch, Shopping. Shopping macht mich glücklich.
Ehrlich?
In New York. Deswegen fliege ich dahin.
Du bist doch nicht, das ist nicht dein Ernst. Du fliegst nicht wegen Shopping nach New York. Bist ja schlimmer als ich.
Ne, ja, ich bin schlimmer als du. Das hatten wir aber auch schon immer festgestellt. Nee, ich geh da auch hin, um mal aufs Empire State Building und so weiter hochzukommen. Aber in erster Linie bin ich zum Shoppen da.
Und Shoppen macht dich glücklich?
Schon irgendwie. Dich nicht?
Mich macht das immer nur, mein Mann sagt immer, ich hätte so ein schlechtes Gewissen Shopping gehen. Das heißt, es gibt da auch einen Begriff für. Immer wenn du dir was kaufst, dann ist, bevor du es gekauft hast, ist alles toll, dann hast du bezahlt, ist auch noch alles toll und dann gehst du raus und die nächsten 5 Minuten sind dann entscheidend. Viele Leute haben dann dieses, hätte ich das mal nicht gemacht jetzt.
Ja,
das liegt einfach daran, dass man dann denkt, oh, der Kleiderschrank ist eh schon voll, brauche ich das jetzt wirklich? Aber das denkst du eben nicht vorher, das denkst du nachher. Aber was macht dich denn glücklich?
Sowas Kleines wie ein gutes Essen oder auch einfach zum Beispiel mal eine kleine Nachricht aufs Handy, sei es per WhatsApp oder Signal oder einfach so eine iMessage oder so, wo einfach mal drin steht, ich liebe dich.
Oh.
Sowas schreibt mir mein Freund. Wie sieht's bei deinem Mann aus?
Das hat ein bisschen nachgelassen.
Ja.
Also das kriege ich nicht mehr so nach 12 Jahren. So.
Ach, du brauchst ja süß.
Ja. Aber
was macht dich denn glücklich?
Der Frühling jetzt macht mich glücklich, weil ich hatte den Eindruck, dass der Winter irgendwie viel länger war, als ich es gewohnt bin. Der war hammerhart lang, finde ich, dieses Jahr.
Ja.
Der Frühling macht mich glücklich, manchmal so bestimmte Gerüche. Ich bin so ein Geruchsmensch und wenn ich was Bestimmtes rieche, wie zum Beispiel frisch gekochte Marmelade, das macht mich glücklich, weil das riecht wie bei meiner Oma.
Ja, das kann, ja, aber auch nur Erdbeermarmelade.
Genau, Erdbeermarmelade, ja, genau. Solche Sachen, auch Kleinigkeiten und weißt du, damit liegen wir, glaube ich, auch ganz richtig, weil ich habe die Woche ein Interview mit einem Glücksforscher gelesen und der sagt, es sind auch die Kleinigkeiten, die uns glücklich machen. Gar nicht mal das große, große Glück, was weiß ich, der Hochzeitstag oder so, ist nicht der glücklichste Tag in deinem Leben, sondern wahrscheinlich sind es viele, viele kleine andere Momente, mit denen du glücklicher bist mit deinem Partner als genau an diesem Tag, weil der meistens stressig ist eigentlich. Falls du heiraten willst, kannst du ja nochmal überlegen.
Ja, gut. Gut, dass du es sagst.
Ja, ne?
Ja.
Aber
ja,
ich komme trotzdem als Traurednerin, wenn du willst.
Alles klar.
Bis dann, mein Lieber. Schönes Wochenende.
Dir auch. Tschüss.
Da war mächtig was los in der Welt der Promis, Stars und Sternchen diese Woche. Und es gab 3 Meldungen, denen bin ich ein bisschen länger hängen geblieben. Und warum das so ist, das hört ihr jetzt. Was echte Treue ist, das konnten wir diese Woche von Schauspieler Mark Keller lernen. Der tanzt ja im Moment bei Let's Dance mit und hat von seiner Familiensituation erzählt. Der Bergdoktorstar und seine Frau Thülin leben seit Jahren getrennt und trotzdem sind sie ganz eng zusammen, denn Thülin hat die unheilbare Nervenkrankheit Parkinson. Mark und seine erwachsenen Söhne Aaron und Joshua kümmern sich rührend um sie. Hut ab, lieber Herr Keller. David Schumacher, der Sohn von Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher, ist im Liebesglück und das schon seit 6 Jahren. Seine Traumfrau heißt Vivi und die zog extra für ihn aus ihrer Heimatstadt Budapest nach Salzburg und lebt dort mit ihm zusammen. Sie sagt, David ist mein ganzes Glück, ich weiß es schon, seitdem wir uns das erste Mal trafen. Und David kommt aus dem Schwärmen ebenfalls nicht mehr raus. Ich höre da ja schon die Hochzeitsglocken läuten. David Guetta ist wieder Papa geworden. Der Star-DJ hat jetzt 3 Kids. Mit seiner Ex-Frau hat er bereits Tochter Angie, die ist 16, und Sohn Tim Elvis, der ist 20. Das wird jetzt dem Wettermüller gefallen, dass der Sohn von David Guetta Tim Elvis heißt. Na gut. Und jetzt kam noch ein kleiner Junge dazu. Freundin Jessica Layden brachte gerade Sian zur Welt. Das Baby ist Papas ganzes Glück und im Moment kann ihm die Musik gestohlen bleiben. Er kuschelt lieber mit dem Minimann. Ich habe einen Film mit Actionstar Bruce Willis für euch und der heißt Once Upon a Time in Venice. Und es ist ein Film, ja, der mich sehr anrührt. Er ist im Jahr 2017 erschienen. Und ich finde es so dramatisch, dass wir durch Bruce Willis Erkrankung, der ist ja an Alzheimer erkrankt, wohl nie wieder einen Film mit ihm sehen werden. Das hier war einer der letzten, die er gedreht hat. Und da geht es um den Ex-Polizist Steve Ford, der besitzt in Venice ein eigenes Detektivbüro. Und als eine Gruppe Einbrecher bei seiner Schwester einsteigen und Wertsachen entwenden wollen, nehmen sie auch Steves Hund mit. Im Tausch gegen Drogen befindet sich das Tier jetzt beim Gangsterboss Spider und Steve will ihn zurückhaben. Dafür soll Spider etwas erledigen. Jetzt denkt man im ersten Moment, ein entführter Hund, euer Ernst? Aber das ist so ein amüsanter Mix aus Gangster-Action und Komödie und dass es einfach nur Spaß macht, diesen Film zu gucken. Da gibt's natürlich auch ein paar Action-Szenen drin, aber der Film punktet vor allen Dingen durch seinen Dialogwitz und das ist so sympathisch und so cool gemacht. Das ist wirklich ein etwas anderer Film mit Bruce Willis und es geht um Tiere, finde ich eh immer cool. Also unbedingt gucken. Der Film kommt am Dienstag um 7:45 auf Tele5 und da seht ihr Bruce Willis nochmal in humorvoller und schlagfertiger Art, wie wir ihn kennen. Die Babyboomer werden alt. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber viele aus den geburtenstarken Jahrgängen der Nachkriegszeit gehen jetzt bald in Rente. Das sind mehr als 20 Millionen Menschen in Ost- und Westdeutschland. Mein Gast der Woche ist eine davon, auch noch aus dem Jahr mit den meisten Babys überhaupt, nämlich aus dem Jahr 1964. Sie hat ein Buch über diese Generation geschrieben. Lasst uns noch mal los, ist bei Ullstein erschienen. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Susanne Mathiesen.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich schon.
Ja, ich freue mich auch. Wollen wir gleich du sagen? Ich bin nämlich auch ein Babyboomer. Ich bin nur minimal jünger und
ja,
finde das.
Ja, auf jeden Fall du sagen, weil das ist ja, sage ich mal, auch noch ein Privileg unserer Generation, dass wir damit gebrochen haben und dann
wollte
halt
gerade sagen.
Genau.
Also Fakt ist, wir haben immer jeden geduzt. Meine Eltern sind wahnsinnig geworden über die Nummer, aber wir haben es einfach gemacht. In deinem Buch, Susanne, erzählst du von Frauen, die für mehr Freiheit und Gleichberechtigung gekämpft haben. Heute haben viele vergessen, was wir eigentlich euch, / uns, zu verdanken haben. Macht dich das ein bisschen traurig?
Ich habe nicht mal so das Gefühl, dass das vergessen worden ist. Ich habe nur das Gefühl, dass es für selbstverständlich genommen wird, was wir damals auf die Beine gestellt haben. Und wir waren ja nun mal als Boomer-Generation die erste Frauengeneration, die ganz selbstverständlich in die Arbeitswelt gestrebt ist und an die Universitäten. Und das war ja vor uns überhaupt nicht der Fall. Also unsere Mütter mussten dafür ja noch sehr kämpfen. Und wir haben das als Selbstverständlichkeit genommen, dass wir genauso viele waren, die Abitur gemacht haben, beispielsweise wie auch Jungs damals. Und deshalb gab es für uns da gar keine Frage. Ja, wir wollten die Welt erobern, klar.
Ich habe neulich zu meiner Tochter gesagt, ist jetzt echt kein Scherz, ne? Als ich, weiß ich, 15 war, hatte ich noch eine Wählscheibe. Die hat mich erstmal angeguckt, was ist deine Wählscheibe?
Und ja, genau.
Am Telefon. Und dann habe ich so gedacht, wir sind so diese Generation, die mit diesem ganzen Technikkram, diese Computerexplosion um uns rum plötzlich zu Rande kommen musste. Ich finde, wir haben das relativ cool alles über uns ergehen lassen oder uns auch daran gefreut, weil ich finde, wir waren auch sehr kreativ, oder? Findest du nicht? Also
ja. Also das glaube ich schon auch. Also ich meine, wir hatten natürlich keine Handys und deshalb haben wir unsere Freizeit mit anderen Sachen verbracht, unter anderem wirklich mit kreativen Sachen, mit Schreiben, mit Malen, mit Reden, sich verabreden, Sport machen vor allen Dingen. Aber klar, Wählscheibe war ja für uns selbstverständlich und vor allen Dingen waren wir ja immer alle ganz glücklich, wenn unsere Eltern sich bereit erklärt haben, dieses berühmte lange Telefonkabel zu bestellen. Das heißt, es war, glaube ich, 10 Meter lang. Und man musste natürlich mal mit dem Apparat, wenn man in seinem Zimmer telefonieren wollte, das irgendwie unter der Tür durchziehen und so weiter. Dann war auch irgendwann Schluss. Aber 10 Meter war, glaube ich, die Strecke. Und das war für uns die Freiheit. Aber
ja. Und mein Vater hat geflucht ohne Ende, weil immer an der Stelle, wo das Kabel unter meiner Tür durlief, kam die erste Sollbruchstelle. Und dann war das nämlich ganz schnell wieder Geschichte und es musste dann Neues bestellt worden. Boah, was haben die uns mit dem Telefon erpresst, ehrlich?
Das ist wirklich wahr und dazu kommt ja auch noch, dass wir natürlich immer stundenlang die Leitung blockiert haben. Niemand konnte mehr anrufen und es gab ja immer nur einen Anschluss. Also
richtig.
Ich meine, wenn man sich das überlegt, wie wir da groß geworden sind und dann tatsächlich das digitale Zeitalter, in das wir da reingestellt sind. Es gibt ja viele aus unserer Generation, die das bis heute verweigern oder da irgendwie nicht mitgegangen sind, was natürlich ein großer Fehler ist, aber also um überhaupt teilnehmen und teilhaben zu können. Aber klar, unsere Generation hat eigentlich alles erfunden, vom iPhone bis zur Disco-Kugel. Also alles, womit wir heute ausgestattet sind, das Inventar der Moderne, auch was Musik angeht und so weiter, ist eigentlich ein Produkt unserer Generation.
Susanne, was war das Verrückteste, was du in den 80ern gemacht hast?
Das Verrückteste? Also ich denke mal, das Verrückteste war, dass ich mich immer tätowieren lassen wollte, weil ich das schon damals so wahnsinnig cool fand und nur weil meine Mutter so wahnsinnig geheult hatte darüber, habe ich es dann nicht gemacht und heute bin ich eigentlich pro. Und dann war das Verrückteste vielleicht, was wir so mit unseren Haaren angestellt haben. Manche Haare haben das ja auch nie wirklich überlebt. Also was wir da alles reingemischt und reingepumpt und aufgetürmt haben, irgendwie um möglichst punkig auszusehen, das war auch total schräg. Und natürlich haben wir uns gegen das Establishment aufgelehnt und das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen als Frauen jetzt die Hälfte von dem Kuchen und ich erinnere mich also durchaus an illegale Plakataktionen des Nächtens, wenn man durch die Stadt streift und Plakate aufhängt und gegen Gewalt gegen Frauen oder weg mit dem Paragraphen 218 wild plakatiert hat, ohne dass wir erwischt worden sind und wir hatten tierisch Angst, würde ich mal sagen, oder hatten Respekt davor, dass wir wirklich nicht erwischt worden sind es auch nicht.
Weißt du, was mir gerade einfällt, dass du sagst, Paragraph 218, ich kann mich noch ganz genau an dieses Stern-Titelblatt erinnern, wo die ganzen Frauen drauf waren, die gesagt haben, wir haben abgetrieben.
Ja.
Das bleibt jetzt mal so stehen, also ohne es zu werten, ohne es gut oder schlecht zu finden, was auch immer. Aber Fakt ist, wenn man sich vorstellt, was für eine Hexenjagd damals veranstaltet worden ist und wie frei wir im Prinzip heute sind. Also du musst heute nicht mehr unbedingt ein Stern-Titelblatt machen, zumindest nicht in diesem Feld. Das ist doch schon echt ein Wahnsinnsfortschritt, oder?
Also ich finde auf jeden Fall, also wenn man sich anschaut, es war ein langer Marsch, aber wie viele Frauen jetzt eben auch in Führungspositionen endlich angekommen sind, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Aber spannenderweise, also jetzt gerade wo du das erwähnst mit dem Paragraphen 218 und dem Titelblatt am Stern, sind diese Forderungen, die wir damals aufgestellt haben, also das ist ja 40 Jahre her, bis heute nicht erfüllt.
Ich weiß.
Also Schwangerschaftsabbruch steht immer noch unter Strafe, ist sozusagen kriminalisiert. Man hat zwar einen anderen Weg jetzt gefunden, so eine Workaround-Lösung, aber das Selbstbestimmungsrecht der Frau ist da immer noch nicht verwirklicht. Und auch wenn man sich vorstellt, dass das Grundgesetz dieses Jahr 75 Jahre alt wird und da steht ja als Grundartikel drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Mhm. Das haben wir auch bis heute nicht erreicht. Nicht wirklich erreicht. Und das ist dann doch schon irgendwie auch eine etwas bittere Bilanz, wenn man da mal so zurückschaut, ja.
Dein Buch ist auch eine Liebeserklärung an Berlin-Kreuzberg, finde ich. Also auch wenn es Storys gibt, wo man wirklich denkt, boah nein, das passiert da nicht wirklich, oder? Wie Sofas, die jahrelang auf der Straße verrotten, weil keiner sie wegtransportieren möchte.
Ja, nee, das stimmt.
Was fasziniert dich so an Kreuzberg und was nervt?
Ja, also das Sofa ist natürlich etwas, was total nervt, denn diese Stadt versucht ja jetzt auch ständig irgendwie gegen die Vermüllung vorzugehen. Also Sperrmüll auf der Straße ist gerade in Kreuzberg halt ein gehört zum üblichen Straßenbild. Manche finden das ja sehr romantisch, aber je älter man wird, also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gut fand, aber inzwischen ist es wirklich extrem nervig. Also das ist schon etwas, was an Kreuzberg und auch an Berlin wirklich anstrengend ist. Und das andere, was ich allerdings dann halt sehr, sehr toll finde, es ist schon dieses Gefühl, in einer Gegend zu sein, in der die soziale Kontrolle halt nicht so ausgeprägt ist. Also wo man wirklich eigentlich so sein darf und leben kann, wie man möchte, ohne dass das Anstoß erregt. Mhm. Und das, finde ich, hat sich Kreuzberg seit eben in frühen 80er Jahren erhalten können, auch wenn man jetzt natürlich mit einer Situation leben muss, weil Kreuzberg eben unheimlich angesagt ist nach dem Mauerfall, ist dieser Randbezirk ins Zentrum der neuen Hauptstadt gerückt und deshalb sind natürlich sehr viele hier hergezogen und haben auch die Mieten in die Höhe getrieben. Das ist natürlich nichts, was jetzt Kreuzberg exklusiv hat, aber das macht es denjenigen, die halt doch so ein bisschen das Gefühl von Freiheit und Ungebundenheit leben wollen, macht es denen halt recht schwer, weil es einfach sehr teuer geworden ist.
Wenn ich auf die 80er zurückgucke, dann sehe ich da vor allem starke Frauen. Alles war so in einem Umbruch. Wir haben gekämpft dafür, dass wir mehr wollten, als unsere Mütter hatten. Für Unabhängigkeit, Freiheit, gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Dafür, dass unser Körper uns gehört. Und auch wenn jetzt gerade manch einer die Augen verdreht, finde ich, die Mädels der Babyboomer haben da einiges geleistet. Vorreiterinnen. Eine davon ist Susanne Mathiesen. Ihr neues Buch, Lasst uns nochmal los, kam gerade raus. Susanne, heute kommt es mir manchmal ein bisschen so vor, als wären wir müde geworden. Ist das so?
Also ich denke, angesichts der allgemeinen Krisenhaftigkeit der Situation, die wir hier gerade vorfinden, ob das Krieg ist oder eben auch diese Pandemie, die uns in die Knie gezwungen hat, die Klimakrise, die Politikkrise, die schwierigen Verhältnisse quer durch Europa und in der ganzen Welt, kapituliert man einfach irgendwann. Und ich meine, das Alter und der Zahn der Zeit nagt ja auch noch an einem. Also man hat ja schon die ersten Zipperlein und Schwierigkeiten. Man ist schneller erschöpft als früher. Und ich finde, es hat auch jede das Recht, sich ins Privatleben zurückzuziehen. Aber wenn man voraussetzt, was wir mal geleistet und auf die Beine gestellt haben und was wir für Fähigkeiten haben, finde ich das ein bisschen schade, das irgendwie zu Hause zu vergeuden.
Du erzählst in deinem Buch von Susanne, die in den 80ern in West-Berlin lebt und die hat da ein ziemlich anarchisches Leben gelebt. Ich habe sehr oft lachen müssen bei der Lektüre, manchmal war es aber auch bitter ernst. Sie lebt in einem besetzten Haus mit nur Frauen, die waren wild und frei, aber an die Rente hat so manch eine nicht gedacht. Das sieht man jetzt oft, dass es Frauen, gerade Frauen gibt, die jetzt älter werden und wo dann plötzlich die Frage kommt, boah scheiße, ich habe ja gar nicht so viel eingezahlt.
Ja, das ist ein großes Problem. Also ich meine, dadurch, dass Frauen auch in Frauenberufe gegangen sind, ich meine, sie sind ins Arbeitsleben gegangen, aber eben sehr, sehr viele in soziale Berufe, weil das so klassische Frauenberufe waren, da fühlten sie sich wohl und haben halt weniger verdient und jetzt kommt die Quittung. Und da werden wir noch schon ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken, also was dann nachher am Ende auf diesem Zettel steht, wo Rente groß drüber geschrieben ist. Und das ist sicherlich ein Punkt. Gleichzeitig ist natürlich, und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, unsere Generation durchaus die auch so gebrochene Biografien hatte. Also wo man was angefangen hat und dann wieder aufgehört hat oder Kinder gekriegt hat oder auch nicht, in Ehen gelebt hat, wieder getrennt. Also es war so so wenig strukturiert eben zu großen Teilen. Und das ist jetzt natürlich am Ende, wo man so drauf schaut, denkt man sich, da hätte ich ja vielleicht mal ein bisschen stringenter an meiner Karriere arbeiten sollen,
Wenn man sich so umguckt in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen in den sozialen Medien, ne, dann könnte man denken, wir müssen wirklich noch mal ran. Weil das Frauenbild ist da manchmal echt strange. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber wenn ich da so rumscrolle, wie viele Beauty-Bloggerinnen, wie viele Filter, wie viele Mamis, die hinterm Herd stehen, sag mir mal, wie konnte das denn jetzt passieren? Wir haben doch echt, wir haben doch alles dafür getan, dass das eben nicht so ist, oder?
Ja, das stimmt vielleicht. Auf der anderen Seite stehe ich ja mittlerweile auf dem Standpunkt, dass ich finde, jede Frau sollte so leben dürfen, wie sie will. Und wenn sie im Beauty, Salons sich verschönern lassen will oder mit Filtern arbeitet, dann soll sie es bitte tun. Aber klar würde ich mir schon wünschen, wir merken das ja auch, wenn du gerade soziale Medien erwähnst, dass die Frauen, die aktiv sind und die sich auch politisch einmischen zum Beispiel, die werden ja auch in sozialen Medien eben überraschend häufig bekämpft. Und man merkt jetzt einfach, je weiter die Frauen vorrücken, auch in die Chefetagen, und je mehr Männer verdrängt werden von ihren angestammten Positionen, umso stärker wird der Widerstand. Also das spürt man jetzt zum ersten Mal auch sehr, sehr deutlich. Und das Erstarken der rechten Kräfte, der Antifeminismus, sage ich mal, Frauen bitte wieder zurückzudrängen in ihre angestammten Rollen, das spürt man natürlich auch ganz deutlich. Und das finde ich irgendwie beeindruckend, dass das sozusagen Phänomen unserer Zeit ist. Wir haben uns echt nach vorne gekämpft und jetzt werden wir quasi wieder zurückgedrängt. Also die Schlacht ist noch nicht geschlagen.
Nee, und vor allen Dingen, wenn ich mit 20 das Facebook sehen würde, was ich heute sehe, ich hätte einen Schlag gekriegt. Ich sag's dir, ich wäre entsetzt gewesen. Und heute bin ich mittendrin und denke, ja, okay, geht schon. Aber das ist auch was unserer Generation. Wir sind sehr anpassungsfähig, finde ich.
Ja, das ist auch noch so ein Ding. Ich meine, es ist ja so ein Thema, du hattest es vorhin ganz am Anfang erwähnt, 20 Millionen, also wir sind ein Viertel der Bevölkerung.
Ja?
Also das ist tatsächlich ein Punkt gewesen, dass wir natürlich in unserer Generation immer unheimlich viele waren. Wir mussten uns schon echt behaupten und auch ein bisschen nach vorne kämpfen und mal die Ellenbogen einsetzen, um auch dahin zu kommen, wo wir hin wollten. Ja, das stimmt.
Was macht denn uns Babyboomer aus? Wer sind wir?
Ja, wenn wir das wüssten.
Ja.
Wir sind das.
Wir haben lange danach gesucht, wer wir sind.
Genau, das stimmt. Das macht auch unsere Generation aus. Ne? Also werden wir die, die wir sind. Also dieses Gefühl zu haben, irgendwie nicht die Person zu sein, die man eben von uns erwartet, sondern sich wirklich so weit nach vorne zu bewegen, zu sagen, hier stehe ich und ich bin so, wie ich bin. Ja. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was die Babyboomer-Generation durchaus auszeichnet, für sich zu stehen und in ihrer Vielfältigkeit dann quasi wieder homogen zu sein. Das finde ich schon sehr, sehr schön daran.
30 Jahre liegen zwischen uns und den 80ern und gerade merken wir, wie wichtig so viele Eigenschaften ist, die wir drauf hatten früher, finde ich, zum Beispiel auf die Straße gehen. Weißt du, wie oft ich in den letzten Jahren gedacht habe, warum macht denn jetzt hier keiner mal eine Demo? Das war wie verschluckt in unserer Gesellschaft und plötzlich gibt es wieder welche. Ich finde es toll und fühle mich da echt heimisch.
Ja, das ist auch so. Ich meine, es ist halt einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, das wir aus unserer Jugend kannten, lebt jetzt wieder auf. Also dieses, wir streiten für dieselbe Sache oder wir gehören zusammen und so. Dieses Gefühl, das ist wirklich super angenehm. Das war tatsächlich, finde ich auch, lange weg. Lag aber auch mit vielleicht daran, dass wir halt tierisch in unseren Jobs versunken sind. Also und da waren ja noch ganz andere Themen, auch im Privatleben oder in den Familien, die irgendwie dringender waren.
Ja, das
war nicht so sehr auf der Straße.
Nee, das hat federn lassen müssen, das Kämpfen und das Streiten quasi. Aber jeder, der noch nie auf einer Demo war, ich kann es euch nur empfehlen, geht mal mit, weil dieses, was Susanne da gerade anspricht, dieses Gefühl, du bist nicht alleine, wir kämpfen für die gleiche Sache. Das ist etwas, was tief ins Herz geht, finde ich, und was auch ganz wichtig ist, gerade im Moment.
Ja, es ist jetzt, glaube ich, auch die Stunde dafür. Und da kann man wirklich auch mal jeden auffordern und jede, das zu tun, jeweils eben auch für das eigene Anliegen. Also ich habe da großen Respekt vor den vielen, vielen Themen, die wichtig sind und die eine breite Öffentlichkeit verdienen. Und dass die Frauen jetzt am Internationalen Frauentag war ja schon sehr beeindruckend, wie viel überall los war.
Ja.
Also da habe ich schon das Gefühl, da gibt es so ein Revival und das freut mich total.
Susanne, ich danke dir sehr. Lasst uns noch mal los von Susanne Mathiesen ist ein Buch über die Frauenbewegung und über das Älterwerden, über Ängste, Humor und über die große Freiheit und den Kater, den man danach ab und an mal bekommen kann.
Genau.
Es ist bei Ullstein erschienen und als gebundenes Buch, als E-Book und als Hörbuch raus. Und ich habe es geliebt, Susanne. Ich danke dir sehr dafür, kann es allen empfehlen und freue mich auf dein nächstes Buch.
Ich freue mich auch. Ja, dann werde ich ja weiterschreiben.
Bitte.
Wenn du mich so schön motivierst.
Genau.
Ja, danke dir.
Schreib weiter. Tschüss, Susanne.
Auf Wiedersehen.
Was für ein schönes, interessantes und wichtiges Gespräch, oder? Ich bin noch ganz in Gedanken bei diesen ganzen Sachen, die wir besprochen haben, und kann euch das Buch von Susanne wirklich nur empfehlen. Das war's auch jetzt schon für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch, und der passt wirklich sehr, sehr gut zu diesem Thema. Der kommt von der Verhaltensforscherin Jane Goodall. Und die hat gesagt, es braucht eigentlich nicht viel, um als schwierige Frau zu gelten. Deshalb gibt's ja auch so viele von uns. Ganz genau so ist es. Und ich bin stolz drauf, ein bisschen schwierig zu sein. Nee, Quatsch. Ich finde den Ausdruck schon schwierig zu sein. Ich finde, man soll so sein, wie man sein möchte. Und das Drumherum hat sich da auch ein bisschen anzupassen. Jeder von uns ist anders. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das so ist. Lasst uns das beibehalten. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche hier im Podcast wieder oder eben in der Martina Straten Show auf Radio Salü. Wo immer wir uns auch wieder hören, bis wir das tun, passt ihr bitte ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.